Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir sprechen hier über True Crime, die Abgründe der menschlichen Psyche, unerklärliche Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert. Jüngst hat es uns im Zuge dessen auf den Mount Everest verschlagen und was soll ich sagen, euch hat's ziemlich gut da oben gefallen.
Uns ja auch.
Ja, uns auch. Und ich kann mich echt nicht erinnern, wann uns zuletzt so eine Flut an wirklich durchweg positivem Feedback erreicht hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür, wenn ihr glücklich seid und wir es auch. Nur frage ich mich jetzt, um ehrlich zu sein, so ein bisschen, ob uns jetzt, wenn es um ein Verbrechen gehen soll und nicht um einen Berg, ob uns überhaupt noch jemand zuhört. Ich habe fast das Gefühl, dass die Hörerherzchen einfach immer noch irgendwo da oben auf dem Gipfel rumsitzen und wir hier komplett alleine sind.
Also ich hoffe, da sitzt niemand mehr rum von unseren.
Bist du noch auf dem K2?
Ja, also innerlich bin ich die ganze Zeit auf Bergen unterwegs.
Oh
jetzt,
nein.
Ne? Ich kann deine Angst sehr gut nachvollziehen, aber ich glaube, sie ist unbegründet, weil letzten Endes werden ja alle wieder sagen, yay, True Crime.
Das hoffe ich, aber es fühlt sich gerade hier unten ein bisschen einsam an, sage
ja.
ich, wie es ist.
Ja, das verstehe ich natürlich.
Ja. Ich hoffe, uns hört noch hier jemand zu. Wir versuchen es jetzt einfach
genau,
mal.
Genau. Wir versuchen euch mal wieder einzufangen. Vom
genau,
Gipfel runter.
Wir blasen diese Folge jetzt hier in die Welt raus und dann sehen wir ja an der Resonanz, ob noch jemand da ist oder nicht.
Genau.
Oder ob wir jetzt einen Bergsteiger-Podcast machen müssen.
Ohne jemals Berge bestiegen zu haben.
Das ist ja die Krux an der Sache.
Ja.
Es wird sich ganz falsch anfühlen als Nicht-Experte. Auf die Gefahr hin, dass, nachdem ich das gesagt habe, was ich jetzt sagen werde, noch mehr Leute zurück auf den Everest gehen. An dieser Stelle kurz die Inhaltswarnung, dass es heute um den Tod eines Kindes gehen wird. Ihr seid also gewarnt. Ich weiß, dass es insbesondere Mamas und Papas echt schwer fällt, solche Folgen zu hören. Auf detaillierte Gewaltbeschreibungen verzichten wir aber, die braucht es auch gar nicht. Und ich würde sagen, wer die Folge über JonBenet Ramsey verkraften konnte, der kann sich auch diese Folge hier anhören. Und tatsächlich erinnert mich der Fall, den wir heute behandeln, auch sehr stark an den von JonBenet Ramsey. Und ich plane seit Anbeginn des Podcasts, diesen Fall zu behandeln. Erstmals davon gehört hatte ich nämlich lange vor True Crime Podcasts. Da waren die noch gar kein Ding. Nur irgendwie ist dann immer irgendwas dazwischen gekommen und irgendwie ist der Fall hinten rüber gefallen. Wie dem auch sei, heute ist es jedenfalls soweit und wir sprechen über den schrecklichen und außerordentlich mysteriösen Fall der kleinen Paulette Gebara.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ein kleines Mädchen wird nach einem liebevollen Abendritual von seiner Mutter zu Bett gebracht. Eine Gute-Nacht-Geschichte, ein Kuss auf die Stirn, ein Moment der Geborgenheit. Doch als die Nanny das Mädchen am nächsten Morgen wecken will, ist es spurlos verschwunden. Für die Eltern beginnt an jenem Morgen ein wahrhaft gewordener Albtraum. Oder waren sie der wahrhaft gewordene Albtraum des Mädchens? Die vierjährige Paulette Gebara hatte einen schwierigen Start ins Leben. Geboren wurde sie mit gerade einmal 25 Wochen in einem Entwicklungsstadium, das gerade eben so mit dem Leben zu vereinen ist. Die Ärzte ließen ihren Eltern Lisette und Mauricio keine großen Hoffnungen, dass ihre Tochter die kritischen nächsten Wochen überleben würde. Doch Paulette belehrte sie eines Besseren. Sie überlebte und wuchs zu einem lebensfrohen kleinen Mädchen mit sonnigem Gemüt heran. Sie weinte nie, war niemals bockig oder quengelig und bereitete ihren Eltern auch sonst keinen Ärger. Ein rundum ausgeglichenes Kind, auch wenn sie mit einer Entwicklungsstörung und einer Behinderung zu kämpfen hatte, die es ihr zeitlebens versagen würde, laufen und sprechen zu lernen. Aufgrund ihrer Behinderung war Paulette auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung und einen kostspieligen Behandlungsplan angewiesen. Medikamente und Physiotherapie sollten eine Verschlechterung ihres Zustands verhindern. Zu ihrem Glück wurde sie in eine sehr wohlhabende Familie hineingeboren, die ohne Probleme für die Kosten ihrer Behandlung aufkommen konnte. Mutter Lisette ist Anwältin und Vater Mauricio ein erfolgreicher Geschäftsmann. Neben Paulette haben sie noch eine weitere Tochter, Die 7-jährige Lisette, die nach ihrer Mutter benannt wurde und im Folgenden, um Verwirrung zu vermeiden, Little Lisette genannt wird. Die 4-köpfige Familie Jebara lebt in Interlomas, einem exklusiven Wohnviertel von Mexiko-Stadt, in einem Apartment im Wert von etwa 5 Millionen Pesos, umgerechnet etwa 250.000 Euro. Zudem beschäftigen sie 2 Nannies, Erika und Marta Casimoro, 2 Schwestern, die schon seit vielen Jahren für die Familie tätig sind und sich um den Haushalt und die Kinder kümmern, während die Eltern Lisette und Mauricio das Geld verdienen. Am Sonntagabend des 21. März 2010 gegen 21 Uhr kehrt die Familie von einem Wochenendtrip zurück. Diesen hatte das Elternpaar jedoch nicht gemeinsam, sondern getrennt voneinander verbracht. Während Mauricio das Wochenende mit den beiden Mädchen, Paulette und Little Lisette, im Sommerhaus der Familie verbracht hatte, hatte sich Lisette zusammen mit einer Freundin in Cabo die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Zurück im eigenen Zuhause bringt Lisette die Kinder ins Bett. Zuerst die kleine Lisette, dann Paulette. Wie jeden Abend legt sie sie in das von einem Schreiner spezial angefertigte Kinderbett, deckt sie mit der pinken Daunendecke zu und gibt ihr einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn. Danach verlässt sie das Zimmer ihrer Tochter und zieht die Tür hinter sich zu, ohne sie ins Schloss fallen zu lassen. Und das sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Lisette ihre kleine Tochter gesehen hatte. Es ist eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen treibt es Lisette und Mauricio wie üblich früh aus den Betten. Noch ein schneller Kaffee to go und dann ab ins Büro. Wie jeden Morgen liegt es in der Verantwortung der Nannies, Marta und Erika, die Kinder zu wecken und sie für die Schule und den Kindergarten fertig zu machen. Zuerst wecken sie die kleine Lisette, da diese früher aus dem Haus muss. Sie machen sie für die Schule fertig und bringen sie pünktlich um 7 Uhr zur Bushaltestelle. Zurück zu Hause ist es um 8 Uhr dann auch für Paulette an der Zeit aufzustehen. Doch als die Nanny die ersten Sonnenstrahlen des Tages in ihr Kinderzimmer lässt, indem sie die Vorhänge öffnet, fehlt von der 4-Jährigen auf den ersten Blick jede Spur. Kein braunhaariger Wuschelkopf, der auf dem Kopfkissen liegt. In der Annahme, sie verstecke sich irgendwo in den weichen Wogen ihrer pinken Bettdecke, zieht sie diese zur Seite. Seltsam, denn vor ihr liegt nichts als eine weiße, leere Matratze. Da Paulette zeitlebens auf Hilfe angewiesen und daran gewöhnt ist, jeden Morgen auf diese zu warten, ist es für die Nanny absolut unverständlich, wie sie es alleine aus ihrem Bett geschafft haben könnte. Zunächst sucht Martha an Orten in nächster Nähe zum Bett, die sich als ein gutes Versteck eignen. Unter dem Bett, im Kleiderschrank, im Badezimmer des kleinen Mädchens, während Erika vorsichtshalber alle Fenster und Türen abriegelt. Danach suchen sie die restliche Wohnung nach Paulette ab. Küche, Wohnzimmer, Elternschlafzimmer, Bäder, das Zimmer ihrer Schwester. Nichts. Es scheint, als wäre die 4-Jährige zu nachtschlafender Zeit vom Erdboden ganz einfach verschluckt worden. So langsam breitet sich neben den Fragezeichen in den Köpfen der Kindermädchen Panik aus. Wie kann das sein? Wie soll es ein Mädchen, das ohne Hilfe nicht einmal aufstehen oder laufen kann, allein aus ihrem Bett, geschweige denn aus der Wohnung geschafft haben? Im nächsten Schritt weiten sie ihre Suche auf den ganzen Apartmentkomplex aus, klopfen an die Türen der Nachbarn und fragen, ob sie das kleine Mädchen gesehen haben. Die Gemeinde Huixquilucan, in der die Jebaras leben, gehört zum Großraum Mexiko-Stadt und befindet sich in einer sehr privilegierten Gegend, die als eine der sichersten des ganzen Landes gilt. Doch nicht nur in der Umgebung, sondern auch im Wohnhaus ist man auf Sicherheit bedacht. So ist der Apartmentkomplex der Jebaras mit Überwachungskameras und Notfallknöpfen, die direkten Kontakt zur lokalen Polizei herstellen, ausgestattet. Zudem hält sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Sicherheitspersonal im Gebäude auf, das sich nun ebenfalls an der Suche beteiligt. Die Wachmänner wollen weder in der Nacht noch in den frühen Morgenstunden etwas Auffälliges beobachtet, geschweige denn die kleine Paulette gesehen haben. Und so gehen den beiden Nannies langsam die Orte aus, an denen sie suchen könnten. In der Zwischenzeit wurden auch Paulettes Eltern über das Verschwinden ihrer Tochter informiert. Nachdem Mauricio mit einer der Nannies telefoniert hatte, rief er seine Schwester Alette Farah an, die, anders als er, daraufhin in Panik geriet und unverzüglich die lokalen Behörden in Huixquilucan benachrichtigte. Während Lisette und Mauricio auf der Arbeit alle Zelte abbrechen und sich auf den Weg nach Hause machen, wird in Windeseile ein forensisches Ermittlerteam zusammengestellt und zum Haus der Jebaras geschickt. Für Mexiko, einem Land, in dem aktuell über 100.000 Menschen vermisst werden, eine ungewöhnlich unmittelbare Reaktion. Im Land des ewig wetternden Drogenkrieges ist es keine Seltenheit, dass polizeiliche Ressourcen erschöpft sind und besorgte Angehörige von den Behörden im Stich gelassen werden. Familie Jebara hat da mehr Glück. Vermutlich, weil es sich bei ihnen um eine einflussreiche Familie aus der gehobenen Bevölkerungsschicht handelt. In den nächsten Stunden streifen Männer und Frauen in Uniformen und weißen Anzügen durch die Wohnräume des Apartments und suchen jeden Winkel ab. Für Mutter Lisette, die Kaffee trinkend und rauchend am Esstisch sitzt, während Mauricio unaufgeregt durch die Wohnung schlendert und hier und da mal eine Schranktür öffnet, scheint der Fall bereits klar zu sein. Ihre Tochter wurde entführt. Doch gibt es keine Lösegeldforderung, keine Einbruchspuren, keine Verdächtigen und damit auch kein Motiv. Hinzu kommt, dass weder die Nannys noch die Eltern in der Nacht auf den 22. März 2010 etwas Ungewöhnliches bemerkt oder gehört haben wollen. Nicht einmal die Hunde hatten in der Nacht angeschlagen und die Alarmanlage des Apartments war auch nicht ausgelöst worden. Die Überwachungskameras des Apartmentkomplexes hatten zudem keine Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen war deutlich zu sehen, dass während der Nacht, in der Paulette verschwand, niemand das Gebäude betreten oder es verlassen hatte. Weder die Mitarbeiter noch die Bewohner des Hauses hatten bei ihren Befragungen ausgesagt, etwas Verdächtiges beobachtet zu haben. Und keiner von ihnen schien verdächtig. Zu diesem Punkt der Ermittlungen hält die Polizei eine Entführung also für sehr unwahrscheinlich. Bisher hatte man absolut nichts gefunden, was eine Erklärung dafür liefern könnte, wie das Mädchen verschwinden konnte. Mittlerweile hatte auch Amanda de la Rosa, eine enge Freundin der Familie, deren Wohnung erreicht, um Lisette seelischen Beistand zu leisten. Für die nächsten Tage soll sie im Kinderzimmer des vermissten Mädchens unterkommen und in ihrem Bett schlafen. Immer mehr Angehörige und Freunde schlossen sich der Suche nach Paulette an. Unter ihnen auch Arlette Ferrer, Mauricios Schwester, die zusammen mit ihrem Ehemann vorübergehend das Elternschlafzimmer bezieht. Fortan marschieren also Tag ein, Tag aus Dutzende Menschen aus diversen Aufgabenbereichen durch die Wohnung. Ermittler, die versuchen, einen Vermisstenfall aufzuklären, Spürhunde, die sich mit Paulettes Geruch vertraut machen und nach ihr suchen, Freunde und Familie, die seelischen Beistand leisten und die Nannys, die weiterhin ihren Tätigkeiten nachgehen, die kleine Lisette betreuen, die Wohnung putzen und die Betten richten. Sie alle benutzen Küche und Bäder und bewegen sich frei durch die Räume des Apartments. Die Eltern vertrauen unterdessen voll und ganz auf die Polizeiarbeit. Und die Ermittler scheinen keinen Grund zu der Annahme zu haben, dass es sich bei Paulettes Zimmer um einen Tatort handeln könnte. Sie unterstellen niemandem etwas Böses, weshalb sie zunächst auf aggressivere Maßnahmen verzichten, wie es in einer Stellungnahme des mit dem Fall betrauten Staatsanwaltes Alberto Babas heißt. Während jeder seine Arbeit macht, lassen auch Lisette und Mauricio nichts unversucht, um ihre Tochter zu finden. Hohe Summen fließen in kostspielige Kampagnen, um in den Medien und auf traditionellem Wege durch Flugblätter und Plakate auf das Verschwinden der vierjährigen Paulette aufmerksam zu machen. Jeder Baum, jede Litfaßsäule und jede Mauer zieren Plakate mit einem Foto des kleinen Mädchens. Große, strahlende braune Augen, ein scheues Lächeln und ein pink-blaues Prinzessinnenkleid appellieren an das Mitgefühl der Bevölkerung. Unter dem Bild steht in schwarzen Blockbuchstaben die verzweifelte Bitte: Helft uns, sie zu finden. In Mexiko erlangt der Fall auf diese Weise schnell nationale Berühmtheit. Und in der Bevölkerung fragt man sich, was für ein Monster ein so kleines, hilfloses Kind aus seinem Zimmer entführt haben könnte und warum die Entführer noch immer kein Lösegeld gefordert hatten. Auf einer Pressekonferenz bittet Lisette die unbekannten Entführer in aller Öffentlichkeit, ihr ihre Tochter zurückzubringen. Sie habe kein Interesse an Vergeltung, sagt sie, und verspricht, keine weiteren rechtlichen Schritte einzuleiten, wenn man ihr nur ihre Tochter zurückgäbe. Doch auch die fremden Beobachter des Spektakels werfen sich nur ratlose Blicke zu, während man die eigenen Kinder mit dem Gedanken, was ist, wenn mir so etwas passiert, fester an die eigene Hand nimmt. Mütter teilen Informationen über Paulette in Facebook-Gruppen und über E-Mail-Verteiler, doch niemand will das Mädchen gesehen haben. Unter diesem Aufruhr dauert es nicht lang, bis auch die Medien auf den Fall aufspringen. Nationale Fernsehsender drängen die Eltern zu Live-Interviews und Radiosender fordern ihre Zuhörer auf, Tipps und Hinweise unter einer speziellen Telefonnummer zu melden. Jetzt, wo das verzweifelte Elternpaar die ungeteilte Aufmerksamkeit des ganzen Landes hat, scheint vor allem Lisette nichts mehr unversucht zu lassen. So öffnet sie am 27. März 2010, nur wenige Tage nach Paulettes Verschwinden, die Pforten ihrer Wohnung auch für die Journalisten und das Kamerateam eines Fernsehsenders. Das Interview gibt sie sogar im Kinderzimmer ihrer verschwundenen Tochter. Zusammen mit der Moderatorin der Show sitzt sie auf Paulettes Bett und hält ihren kleinen Pyjama in die Kamera. Ein türkisblaues Oberteil mit dazu passender violett geblümter Hose. Doch scheint sich die besorgte Mutter mit dieser Aktion selbst keinen Gefallen getan zu haben, denn den zahlreichen Zuschauern im ganzen Land stößt die ein oder andere Aussage, die sie während des Interviews tätigte, mehr als übel auf. So hatte Lisette auf die Frage, ob sie eine Ahnung habe, wer ihre Tochter entführt haben könnte, geantwortet: Vielleicht haben Aliens sie entführt oder es war Harry Potter. Und an einer anderen Stelle sagt sie, selbst wenn sie Paulette verloren haben sollte, dann habe sie immer noch ihre andere Tochter. Warum würde eine Mutter, die sich in Trauer und Sorge über das Verschwinden ihrer Tochter befindet, so etwas sagen? Um an dieser Stelle fair zu bleiben, jeder geht mit einer solchen Situation anders um und niemand kann vorhersagen, wie man selbst reagieren würde. Nur widerspricht Lisettes Verhalten ganz einfach dem, was man gemäß der Umstände von einer liebenden Mutter erwarten würde, was für sich betrachtet jedoch kaum eine Aussagekraft hat. In Kombination mit den anderen Umständen im Fall des Verschwindens der Paulette Jebara, wie zum Beispiel der Tatsache, dass die Polizei bislang keinen einzigen Hinweis, der für eine Entführung sprechen würde, gefunden hatte, macht sich nach der Ausstrahlung des Interviews großes Misstrauen gegenüber der Eltern des Mädchens in der Bevölkerung breit. Und auch die Ermittler fangen an, umzudenken. Was ist, wenn die Täter sogar an den Tatort zurückgekehrt waren? Und das immer und immer wieder. Was ist, wenn sie in jeder Sekunde, in denen sie an dem Fall gearbeitet und nach Paulette gesucht hatten, sogar unter ihnen waren? Was ist, wenn Lisette und Mauricio tatsächlich gar nicht mal so unschuldig sind, wie sie tun? Bisher hatte der Fokus der Ermittlungen nicht auf den Eltern gelegen. Vermutlich nicht zuletzt, da diese nun einmal ein hohes gesellschaftliches Ansehen genossen und als anständige Bürger galten. Doch allmählich kippt das Bild der perfekten Vorstadtfamilie. Während ihrer Vernehmung äußern nun auch die Nannies den Verdacht, dass die Eltern durchaus in das Verschwinden ihrer Tochter verwickelt sein könnten. So erinnern sie sich daran, dass es nicht Paulettes Eltern waren, die die Polizei unmittelbar nach ihrem Verschwinden verständigt hatten, sondern ihre Tante. Und an der Suche nach der kleinen Paulette, die am Montag, den 22. März 2010, in vollem Gange war, hatten sich die Eltern ebenfalls nicht beteiligt. Stattdessen habe Lisette ihren Kaffee getrunken und dabei nicht unbedingt emotional aufgebracht gewirkt, während Mauricio ohne wirkliches Ziel verloren durch die Wohnung irrte. Dabei habe auch er ziemlich gelassen gewirkt. Zudem sagen Erika und Marta Casimoro aus, dass es um die finanzielle Lage der Familie nicht so blumig steht, wie es nach außen hin porträtiert wird. Eigentlich seien die Jebaras gar nicht mehr dazu in der Lage, sich das luxuriöse Apartment zu leisten und auch die Ehe läge in Scherben. In den vergangenen Jahren seien heftige Streitereien zwischen Lisette und Mauricio an der Tagesordnung gewesen. Man erinnere sich nur an den Kurzurlaub am Wochenende vor Paulettes Verschwinden, den die beiden getrennt voneinander unternommen hatten. Diese Aussage der Nannies bestätigt sich, als die Ermittler das nähere Umfeld der Eltern genauer untersuchen. Es stellt sich heraus, dass Lisette ihren Wochenendtrip in Cabo nicht mit einer Freundin, sondern mit einer Affäre verbracht hatte. Zudem erblickt Ende März ein Hinweis das Licht der Welt, dessen Spuren sich für uns nur schwer zu seinem Ursprung zurückverfolgen lassen. Laut der lokalen mexikanischen Medien, die zu diesem Zeitpunkt nahezu rund um die Uhr und über jede neue Entwicklung in dem Fall berichteten, soll die Polizei ein heimlicher Videomitschnitt erreicht haben, vermutlich von einer der Nannies oder einer anderen Person aus dem Haushalt aufgezeichnet, auf dem zu sehen ist, wie Lisette Gebara unter vier Augen mit ihrer älteren Tochter, der kleinen Lisette, spricht. In dem Video fragt Little Lisette, warum sie nichts über das Verschwinden ihrer Schwester sagen dürfe, woraufhin Lisette entgegnet habe, weil die Familie sonst beschuldigt werden könnte. Als Lisette mit dem Beweismaterial konfrontiert wird, bestreitet sie zunächst, dass dieses Gespräch, so wie in dem Video dargestellt, stattgefunden habe und behauptet, die Aufnahme sei manipuliert worden. Wenig später gibt sie jedoch zu, dass es ein solches Gespräch zwischen ihr und ihrer siebenjährigen Tochter sehr wohl gegeben habe, aber geschah dies lediglich im Kontext einer angsterfüllten Reaktion auf die Anschuldigungen aus der Öffentlichkeit und nicht mit der Absicht, eine Tat vertuschen zu wollen. Die Aufnahme dieses Gesprächs löst in der Bevölkerung jedoch noch größere Empörung aus und verstärkt die Spekulation, dass Lisette möglicherweise in das Verschwinden ihrer Tochter verwickelt sein könnte. Erst jetzt, wo sich der Verdacht gegen die Eltern erhärtet, wird Paulettes Zimmer 5 Tage nach ihrem Verschwinden als potenzieller Tatort anerkannt und entsprechend von der Polizei abgesichert. Am Montag, den 29. März 2010, gibt die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Mexiko in einer Pressekonferenz bekannt, dass sie die vorläufige Festnahme von Paulettes Eltern und ihren Kindermädchen aufgrund von Ungereimtheiten in deren Aussagen beantragt habe. Die 4 Verdächtigen werden daraufhin von den Behörden in einem Hotel untergebracht und unter Arrest gestellt. Während das nun abgeriegelte Apartment der Gebaras von der Polizei für verschiedene Untersuchungen und Rekonstruktionen genutzt wird, um Theorien darüber zu entwickeln, was passiert sein könnte, werden die Verdächtigen intensiven Befragungen unterzogen. Am 30. März gegen 16 Uhr taucht Lisettes Mutter, Lydia Farrar, überraschend an der Wohnung ihrer Tochter auf, mit der Bitte, diese betreten zu dürfen, um ein Handy aus der Wohnung zu holen. Dieses Vorhaben wird von den Beamten jedoch unterbunden und die Bitte der älteren Dame wird abgelehnt. Unter den Ermittlern, die Lisette und Mauricio im Hotel befragen sollen, befindet sich auch eine Doktorin für Rechtspsychiatrie der Universität Complutens in Madrid, die sich mehrere Stunden mit Lisette über das Verschwinden ihrer Tochter unterhält. Anschließend teilt Dr. Sandra Angulo der Staatsanwaltschaft mit: Wir haben es hier mit einer Anwältin zu tun, die intelligent, verwegen, scharfsinnig, kalt, emotional sehr distanziert und unnahbar ist und die gelogen hat. Zudem zeige sie laut der Expertin neben einer eutymischen, also ausgeglichenen, nicht-depressiven Stimmungslage, herabgesetzte Affekte, histrionische Verhaltenszüge, eine geringe Frustrationstoleranz und, allem voran, wenig bis gar keine Empathie. Nur ihre Angst sei ihr deutlich anzusehen, da sie einem ständigen Bewegungsdrang zu unterliegen scheint. Im Gutachten heißt es: Verhalten, Misstrauen, defensives Verhalten, generalisierte Angst und Reizbarkeit, histrionische Züge, konkrete Antworten, unspontane Sprache, Tendenzen, die Umgebung zu kontrollieren. Am Ende handelt sich Lisette mit ihrem Verhalten eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung ein, die es ihr laut der Expertin versage, Empathie zu empfinden, was wiederum ihre unterkühlte Reaktion auf das Verschwinden ihrer jüngsten Tochter und die unangebrachten Aussagen in den Interviews erklären könnte. Aber, um auch an dieser Stelle fair zu bleiben, eben dieses Verhalten kann auch einfach die emotionale Reaktion einer Mutter sein, die am Rande der Verzweiflung steht, weil A. ihr Kind verschwunden ist und sie B. jetzt auch noch verdächtigt wird, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Zudem macht eine Diagnose eine Mutter nicht automatisch zu einem Monster, geschweige denn zu einer Verbrecherin. Und dennoch, zu einem späteren Zeitpunkt wird es im Gutachten der Psychiaterin heißen: Ich bin mir sicher, dass sie sie getötet hat. Und mit dieser Annahme ist Sandra Angulo nicht alleine. Mittlerweile ist auch die Öffentlichkeit von Lisettes Schuld überzeugt. Es folgen öffentliche Anfeindungen und nun macht man ihr zum Vorwurf, dass sie die meiste Zeit nicht darum besorgt zu sein schien, wie sie ihre Tochter zurückbekommen würde, sondern wie sie sich am besten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit drängen und sich selbst inszenieren könnte. Die Umstände, dass sie zahlreiche Interviews gegeben hatte und zu diesem Zweck sogar Kamerateams während einer laufenden Ermittlung in das Zimmer ihrer Tochter gelassen hatte, fallen ihr nun auf die Füße. Sie wirke kalt, sie sorge sich nicht um das Wohl ihrer Tochter, sie wolle nur Aufmerksamkeit und Spendengelder. In den Interviews hatte sie betont, dass Paulette ein besonderes Mädchen sei, das ihre Eltern brauche und ohne sie nicht überleben könne. Doch nun hat sich das Bild der trauernden Mutter zu dem einer kaltblütigen, manipulativen Frau gewandelt. Auch Mauricio unterliegt unter Arrest einer strengen Beobachtung durch die Expertin. Auf die Fragen der Polizisten antwortet er in kurzen Sätzen. Die meiste Zeit über wirkt er abwesend oder ausweichend und er scheint darum bemüht zu sein, nicht mehr über die Umstände des Verschwindens seiner Tochter preiszugeben, als unbedingt notwendig. Vielleicht aus Angst, etwas zu sagen, das ihnen noch größere Schwierigkeiten bringen könnte. Vielleicht, weil er etwas zu verbergen hat. Auf die Ermittler wirkt es jedenfalls nicht so, als sei der Vater der vierjährigen Paulette wirklich daran interessiert, dass der Fall aufgeklärt wird. In seinem psychiatrischen Gutachten ist die Rede von großer Unsicherheit und einem Gefühl des allgemeinen Misstrauens. Zwischenzeitlich reagiert auch er wütend auf die Fragen der Polizisten, doch schien sich seine Stimmung mit jedem verstreichenden Tag zu verbessern. Anzeichen einer Depression zeige auch er nicht, doch dafür ausgeprägte wiederkehrende Angstzustände, die mit einem ständigen Bewegungsdrang und Schweißausbrüchen einhergehen. Zudem fällt der Expertin auf, dass er zwar große Unterstützung seitens seiner Herkunftsfamilie und seiner Freunde erhält, doch nur wenig bis gar keine Kommunikation mit seiner angeheirateten Familie und seiner Ehefrau stattfindet. Und dann lässt Mauricio eine Bombe platzen. Am 30. März 2010 sagt er bei einer seiner Befragungen gegenüber eines Polizisten: »Ich weiß, wo meine Tochter ist. Und ich werde es Ihnen nur sagen, wenn Sie mir rechtlich helfen, damit ich keine Probleme mit dem Gesetz bekomme. Ich habe Angst, ins Gefängnis zu müssen. Ich bin verzweifelt.« Fortan beschuldigen sich die Eltern gegenseitig. Während Mauricio mit den Fingern auf seine Ehefrau zeigt, jedoch kein vollumfängliches Geständnis abliefert, das die Ermittler wirklich weiterbringen würde, behauptet Lisette, dass ihr Mann die ganze Sache von langer Hand geplant hatte. Und am 31. März liefert ein grausiger Fund im Apartment der Jebaras traurige Gewissheit. Gönnt euch eine kurze Pause und das am besten mit den gefriergetrockneten Früchten von Koro, ein Online-Lebensmittelgeschäft, das euch eine Vielzahl an Produkten in Top-Qualität und gerne auch in Großverpackungen bis vor die Haustür liefert. Aus dem wirklich riesigen Sortiment von Koro als Snack besonders empfehlenswert sind die getrockneten Apfelringe oder, wenn ihr es lieber etwas knuspriger mögt, gerne auch die Apfelchips. Ihr findet unter www.koro.com aber auch noch weitaus exotischere Trockenfrüchte, wie zum Beispiel Mangostreifen, gefriergetrocknete Drachenfrucht oder Passionsfruchtwürfel. Also wenn sich damit die fancy Buddha Bowl aus dem Bali-Urlaub nicht bis in die heimische Küche bestellen lässt, dann weiß ich auch nicht. Das dafür benötigte Acai-Pulver gibt's bei Koro nämlich auch noch und bietet auf jeden Fall eine gelungene Abwechslung zur urdeutschen Stulle am Morgen. Das verspreche ich euch. So viel zu meinen Empfehlungen. Aber ihr merkt schon, ich bin gerade alleine, weil Pia aktuell auf Lesereise ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir auf ihre Koro-Empfehlung verzichten müssen. Die habe ich nämlich eben mal fix von ihr erfragt und die Antwort hört ihr jetzt.
Hallo Mäuseken, schöne Grüße von der Lesereise. Also meine Empfehlungen für Koro diesen Monat wären auf jeden Fall das Pistazienmus, weil ihr könnt es bestimmt schon alle mitsprechen, ohne die Trendnuss geht nichts. Ich liebe ja Pistazien und wir machen es immer so, also es gab es schon vor dem Pistazienmus, dass wir uns eine Quarkbowl machen quasi, ne, Magerquark, und dann kommt da Eiweißpulver nach Geschmack rein. Wir haben sogar welches mit Pistazie, weil wir diese Trendnuss lieben. Und das Ganze zu toppen und da so ein bisschen von dem Pistazienmus reinzurühren. Wenn das nicht flüssig genug ist, sogar einmal ganz kurz in der Mikrowelle anwärmen, dann kann man das leichter drauf verteilen oder drin verteilen. Und dann genießen. Am besten noch ein bisschen Obst und Nüsse drauf. Astreiner Nachtisch. Wir essen es immer abends, kann man bestimmt auch als Frühstücksbowl nutzen. Wir essen es auf jeden Fall immer abends. Und dazu würde ich noch empfehlen, ein paar von den gerösteten Kokosnusschips darüber. Richtig geil.
Ich hätte wirklich viel darauf gewettet, dass Pia wieder anfängt, von ihren heißgeliebten Apfelchips mit Zimt zu erzählen. Aber nein, es war die Trendnuss, die Pistaziencreme. Und Nussmousse gibt es bei Koro auch noch und nöcher und in jeder Fasson. Ich lebe ja für das Cashewmousse. Und für alle, die auf das klassische PB&J-Sandwich stehen, probiert mal die gesalzene Erdnussbutter. Es ist wirklich erstaunlich, was eine Prise Salz alles besser machen kann. Für euren Einkauf bei Koro könnt ihr mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, auch noch 5% sparen. Den direkten Link zur Website von Koro sowie den Code haben wir euch aber auch nochmal in die Folgenbeschreibung und in unseren Linktree gepackt. Neun Tage nach Paulettes Verschwinden wird ihre Leiche gefunden. Und zwar am Fußende ihres eigenen Kinderbettes, eingeklemmt zwischen Matratze und Bettgestell, verheddert in ein Bettlaken und unter einer Tagesdecke verborgen, die man am Fußende unter die Matratze gesteckt hatte. Das Mädchen trug noch ihren Schlafanzug. Genau den, den ihre Mutter vor wenigen Tagen bei einem Fernsehinterview in die Kamera gehalten hatte. Zuvor war einem der Ermittler in Paulettes Kinderzimmer erstmals ein unangenehmer, süßlicher Geruch aufgefallen, der ihn dazu veranlasste, das Bett ein weiteres Mal zu untersuchen, was schließlich zu dem grausamen Fund der Leiche des kleinen Mädchens führte. Zu Dokumentationszwecken wurde am Tatort die Arbeit von Polizei und Forensik auch hin und wieder mitgefilmt. So auch in diesem entscheidenden Moment. Als einer der Ermittler die Tagesdecke anhebt, unter der sich Paulettes Leiche verbirgt, ist auf dem Videomaterial deutlich zu hören, wie jemand im Hintergrund sagt, die haben sie zu Tode geprügelt. Das Laken, das sich um den kleinen Körper gewickelt hat, weist mehrere rotbräunliche Flecken auf. Ebenfalls auffällig ist der Zustand, in dem sich die Leiche befindet. Obwohl bereits 9 Tage seit ihrem Verschwinden vergangen waren, weist der tote Körper kaum Verwesungserscheinungen auf. Experten, die das Bildmaterial sichten, gehen sogar so weit, dass sie die These aufstellen, dass Paulette zum Zeitpunkt ihres Fundes nicht länger als 24 Stunden tot gewesen sein konnte. Üblicherweise setzt bei Raumtemperatur die Verwesung bereits kurz nach Todeseintritt ein. Bereits nach wenigen Stunden fängt ein Leichnam an zu riechen und 48 Stunden nach dem Tod beginnen Prozesse der Autolyse, also die Zersetzung des eigenen Körpers. Wie konnte es also sein, dass Paulette unbemerkt 9 Tage zwischen Matratze und Bettgestell lag und das, obwohl ihre Tante sogar noch mehrere Tage in dem Kinderbett geschlafen hatte? Wie konnte ihre Leiche nicht gefunden werden, obwohl das Bett mehrfach und einmal sogar durch den Staatsanwalt Babas höchstpersönlich untersucht worden ist und sich Tag ein, Tag aus neben den Nannies und den Bewohnern des Apartments Kriminaltechniker in dem Kinderzimmer tummelten? In den vergangenen 9 Tagen hatten mehr als 100 Ermittler, Polizeibeamte und Forensiker jeden Quadratzentimeter des Apartments auf den Kopf gestellt. Und selbst die Spürhunde, die in der Wohnung der Jebaras mehrfach zum Einsatz gekommen waren und nach dem verschwundenen Kind gesucht hatten, hatten nirgends angeschlagen. Sogar ein Interview war auf dem Bett, in dem Paulettes Leiche gefunden wurde, gegeben und live ins Fernsehen übertragen worden. Für viele Menschen gibt es für all diese Ungereimtheiten nur eine logische Erklärung. Paulettes Leiche hatte die meiste Zeit über überhaupt nicht dort gelegen. Staatsanwalt Babas spricht von geschätzten 5 bis 9 Tagen, die zwischen Todeszeitpunkt und dem Auffinden der Leiche vergangen waren. Auch er scheint die Option, dass man das Mädchen erst zu einem späteren Zeitpunkt getötet und ihre Leiche in dem Bett versteckt hatte, also nicht kategorisch auszuschließen. Für eine bessere Einordnung der Gegebenheiten des Falles an dieser Stelle ein kleiner Exkurs zum Verwesungsprozess eines Leichnams. Wer sich schnell ekelt oder gerade isst, darf jetzt gerne 2 Minuten vorspulen. Verwesung läuft im Regelfall in 4 Stadien ab. Zuerst die Austrocknung des Körpers, gefolgt von der Autolyse, bis hin zur Fäulnis und dann abschließend die eigentliche Verwesung. Die Stadien können nacheinander, aber auch teilweise parallel ablaufen. Nachdem der Tod eingetreten ist, beginnt der Körper in einer offenen Umgebung und unter regulären Bedingungen relativ schnell zu verfallen. Da alle Körperfunktionen eingestellt sind, wird die Haut nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgt. Das auf der Haut befindliche Wasser verdunstet und die Schweißdrüsen produzieren keine Flüssigkeiten mehr. der Körper vertrocknet. Dieser Austrocknungsprozess beginnt am Kopf und an den Extremitäten. Bei geöffneten Augen beginnt sich die Hornhaut bereits nach 1 bis 2 Stunden zu trüben, während sich bei geschlossenen Augen dieser Vorgang nach etwa 24 Stunden einstellt. Zunächst verfärbt sich die Bindehaut gelblich, dann bräunlich und schließlich schwarz. Nach und nach beginnen auch die Lippen und andere Schleimhäute auszutrocknen. Die Fingerkuppen nehmen eine rötlich-braune Färbung an. Nachdem ein Mensch verstorben ist und die Zellen im Körper keine Sauerstoffzufuhr mehr erhalten, beginnen sie, sich selbst zu verbrauchen, um Energie zu gewinnen. Dieser Prozess beschreibt die Autolyse und führt dazu, dass Zellwände und Strukturen aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei also um einen anaeroben Prozess, der durch ohnehin schon im Zellgewebe vorhandene Enzyme unterstützt wird. Als Folge der Autolyse verflüssigen sich die inneren Organe und das Bindegewebe im Körper. Dabei entsteht auch der charakteristische Geruch, der mit Verwesung in Verbindung gebracht wird. In der Regel dauert es nur wenige Tage, bis das organische Gewebe durch die Autolyse zersetzt wird. Ungefähr 1 bis 2 Tage nach dem Tod beginnt dann die Fäulnis. Dieser anaerobe Zersetzungsprozess startet im Inneren des Körpers, besonders im Darm, da die dort angesiedelten Bakterien weiterhin aktiv sind. Statt Nahrung zu verdauen, zersetzen die Mikroorganismen aus Ermangelung einer Alternative nun organische Verbindungen der körpereigenen Zellen. Dabei entstehen Stoffe wie Propionsäure, Essigsäure, Buttersäure und Ethanol, also Alkohol. Der Abbau von Hämoglobin, also den roten Blutkörperchen, führt zu einer grünlichen Färbung der Adern, die durch die Haut sichtbar wird. Diese Verfärbung ist zunächst im unteren Bauchbereich erkennbar und breitet sich innerhalb einer Woche auf den gesamten Körper aus. Gleichzeitig produzieren die Bakterien Fäulnisgase wie Kohlendioxid, Ammoniak und Schwefelwasserstoff, die den Körper aufblähen. Schwellungen treten in den Weichteilen auf und es bilden sich Blasen auf der Haut und der Zunge. Der Zersetzungsprozess verläuft in der Regel über mehrere Tage, wobei die Verflüssigung des Gewebes voranschreitet und den Verwesungsgeruch verstärkt. Im Gegensatz zur Fäulnis ist die Verwesung, also die äußere Zersetzung, ein aerober Prozess, der Sauerstoff benötigt und an der Luft stattfindet. Daran sind Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze maßgeblich beteiligt, die sich ohnehin schon auf der Haut eines lebenden Menschen befinden oder durch die Luft auf den Körper übertragen werden. Diese zersetzen das Gewebe schichtweise. Mit der Zeit gelangt durch die fortschreitende Zersetzung auch wieder Sauerstoff in tiefere Körperregionen und die Fäulnis geht in die Verwesung über. Dieser Übergang verläuft gleichzeitig mit der noch weiter fortschreitenden Fäulnis in den tieferen Körperbereichen. Zusätzlich können Insekten, vor allem Fliegenlarven, also Maden, den Zersetzungsprozess beschleunigen. In manchen Fällen erfolgt auch Fraß durch größere Tiere, wie Vögel oder Aasfresser, was stark von der Umgebung abhängt. Während der Verwesung entstehen hauptsächlich Wasser, Kohlendioxid, Harnstoff und Phosphate. Im Gegensatz zu den Produkten der Fäulnis verursachen diese Endprodukte meist keinen oder nur wenig Geruch. Der typische Leichengeruch nimmt somit ab diesem Stadium eher wieder ab oder verschwindet sogar ganz. Nachdem Haut, Muskeln, Organe und Bindegewebe vollständig zersetzt sind, sind schließlich nur noch die Knochen übrig. Die Dauer des Verwesungsprozesses hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Umgebungstemperatur und der Sauerstoffzufuhr. Bei ausreichender Sauerstoffzufuhr verläuft der Prozess am schnellsten, während Wärme die Zersetzung beschleunigt und Kälte sie verlangsamt. An der frischen Luft verläuft die Verwesung etwa doppelt so schnell wie im Wasser und bis zu 8-mal schneller als in einem Erdgrab. Es gibt jedoch auch Faktoren, die den Verwesungsprozess verlangsamen können und auf diesen Fall sogar zutreffen. Ein Mangel an Sauerstoff zum Beispiel. Sauerstoff ist wichtig für viele Zersetzungsprozesse, die von Mikroorganismen und Enzymen abhängen. Da Paulettes Körper eng in eine Decke gewickelt war, ist mindestens von einem geringfügigeren Sauerstoffgehalt der Umgebungsluft auszugehen, als bei einem Leichnam, der unbedeckt in einem Raum oder im Freien liegt. Auch eine trockene Umgebung wirkt sich verzögernd auf den Verwesungsprozess aus, denn das Fehlen von Feuchtigkeit verhindert, dass Mikroorganismen effektiv arbeiten können. Wie trocken die Umgebungsluft in Paulettes Kinderzimmer oder spezifischer in ihrem Bettdeckenkokon nun wirklich war, lässt sich nicht sicher beantworten. Trockene Umgebungsluft ist vor allem bei einem sehr heißen Klima und in gut belüfteten Bereichen vorherrschend. Beides dürfte in Paulettes Zimmer nicht unbedingt der Fall gewesen sein. Neben der Umgebungsluft können auch Kunstfasern und nicht biologisch abbaubare Materialien die Verwesung verzögern. So bietet beispielsweise ein Schlafanzug aus 90% Polyester weniger Nährboden für die an der Zersetzung beteiligten Bakterien als ein Schlafanzug aus 90% Baumwolle. Einige Stoffe, die im Körper oder in der Umgebung des Körpers vorhanden sind, hemmen die Verwesung unter Umständen ebenfalls. Dazu gehören bestimmte Medikamente, Konservierungsstoffe oder Substanzen, die antibakteriell wirken. Es ist also ein ständiges Für und Wider in der Debatte darüber, wie lange Paulette, als ihre Leiche gefunden wurde, schon tot war. So könnte es sich bei den rotbraunen Flecken auf der Bettdecke, die von vielen für Blut gehalten und als Beweis für ein Gewaltverbrechen gesehen wurden, genauso gut um durch den Verwesungsprozess ausgetretene Körpersäfte handeln. Aber selbst wenn sich das Ausbleiben schwerwiegender Verwesungserscheinungen damit erklären ließe, wie hatte man den Leichnam dann so lange Zeit nicht finden können? Erstmals wird im Fall von Paulettes Verschwinden mit, wie man jetzt weiß, Todesfolge von einem Mord gesprochen. Staatsanwalt Babas benennt ausgerechnet die Mutter des toten Mädchens als die Hauptverdächtige. Am Mittwoch, den 31. März 2010, wird Lisette Gebara auf Grundlage des Mordverdachts und des zuvor erstellten psychologischen Profils angeklagt. Die 34-jährige Anwältin bestreitet jedoch weiterhin jegliche Schuld und lässt sich in der Öffentlichkeit fortan nur noch durch ihren Anwalt vertreten. Doch noch bevor die Rechtsmedizin die Befunde der Obduktion in ihrem abschließenden Bericht veröffentlicht, zieht der mit dem Fall betraute Staatsanwalt nach einem weiteren langen Gespräch mit Lisette und Mauricio Gebara die Anklage zurück und lässt alle Vorwürfe gegen die Familie fallen. Fortan spricht der zuvor so unumstößlich von einem Verbrechen überzeugte Staatsanwalt bei der Todesursache nur noch von einem tragischen Unfall. Die einzige Begründung, die er seinem plötzlichen Sinneswandel zugrunde legt, ist die Aussage, die Autopsie sei nicht schlüssig, ob der Tod durch eine dritte Person verursacht wurde. Das Mädchen habe sich laut seiner Theorie im Schlaf um 180 Grad um sich selbst gedreht und sei eigenständig unter das Laken und zwischen Matratze und Bettpfosten gekrabbelt, wo ihre Atemwege von dem Stoff einer orthopädischen Maske verlegt worden seien, die Paulette trug, um das Mundöffnen im Schlaf zu verhindern. Schließlich sei sie an einer Asphyxie gestorben. Das rechtsmedizinische Gutachten bestätigt diese Theorie wenig später, wenn auch erst, nachdem er bekannt gegeben hatte, dass es sich bei Paulettes Tod nicht, wie zunächst von ihm öffentlich behauptet, um einen Mord, sondern um einen tragischen Unfall handelte. Der Todeszeitpunkt wird von der Rechtsmedizin auf Sonntag, den 21. März 2010, zwischen 0 und 2 Uhr zurückdatiert. Das habe eine Untersuchung des Mageninhaltes ergeben. Anzeichen einer Misshandlung des Kindes gäbe es keine. Die Todesflecken auf Paulettes Körper stimmen laut der Rechtsmedizin mit der Anordnung der Pfosten des Bettgestells überein und decken sich mit der Position, in der man das Mädchen gefunden hatte. Seltsam ist jedoch, dass das dem Bericht angehängte toxikologische Gutachten bescheinigt, dass die kleine Paulette Alkohol im Blut gehabt haben soll. Der Erstickungstod im Schlaf stellt eine häufige tragische Ursache für den Tod von Neugeborenen und Säuglingen dar, die in vielen Fällen jedoch durch einfache Verhaltensregeln vermeidbar sind. Eine Untersuchung von 243 kindlichen Erstickungsunfällen hat gezeigt, dass vor allem weiches Bettzeug eine erhebliche Gefahr darstellt. In 69% der Fälle ersticken die Kinder durch weiche Matratzen, Kissen oder Decken. Besonders gefährlich ist dies bei Babys unter 3 Monaten, die den Kopf noch nicht heben können, was dazu führt, dass sie sich in den Kissen verfangen. Ältere Babys, die bereits etwas beweglicher sind, verhaken sich hingegen häufig in Decken. Fraglich bleibt jedoch, ob Paulette es aufgrund ihrer Behinderung überhaupt geschafft haben konnte, sich in diese missliche Position zu manövrieren. Auch wenn das rechtsmedizinische Gutachten einen Unfall als Todesursache postuliert, so bleiben dennoch viele Fragen ungeklärt. Und Mexikos Bevölkerung macht Staatsanwalt Babas seinen plötzlichen Sinneswandel bezüglich der Todesursache noch immer zum Vorwurf. Er war immerhin derjenige, der das Bett eigens durchsucht hatte und nach dem Leichenfund unumstößlich von einem Verbrechen überzeugt zu sein schien. Zu diesem Zeitpunkt hatte er mehrfach öffentlich zu bedenken gegeben, dass Familie Guevara und ihre Angestellten sich in ihren Aussagen immer wieder widersprochen hatten und falsche Informationen gegeben hätten. Eigentlich stand er dem Familienvater Mauricio Guevara aber auch vor den Ermittlungen schon sehr nahe und nach einem weiteren langen Gespräch mit ihm hatte sich seine Sicht auf den Fall scheinbar um 180 Grad geändert. Und das ohne nachvollziehbare Erklärungen, geschweige denn Beweise. Korruptionsvorwürfe werden laut. Eine Problematik, die im mexikanischen Rechtssystem allgegenwärtig ist. Für viele Mexikaner sind die Fehleinschätzungen und Unzulänglichkeiten im Umgang mit dem Fall nur weitere Belege für die tiefgehenden Mängel im mexikanischen Strafrechtssystem. Einige Kritiker fordern Alberto Babas sogar zum Rücktritt auf. Aufgrund des steigenden öffentlichen Drucks gesteht der Staatsanwalt schließlich Fehler bei den Ermittlungen ein. So habe man ein Verbrechen zu voreilig ausgeschlossen und einen potenziellen Tatort nicht als solchen erkannt. In seiner Stellungnahme im Rahmen einer öffentlichen Pressekonferenz heißt es: Ich erkenne an, dass die anfänglichen Maßnahmen, die von unserer Behörde ergriffen wurden, Mängel aufwiesen, indem das Bett des Mädchens und ihr Zimmer nicht gründlich genug durchsucht wurden. Zudem erklärte er, dass der Druck, den Fall schnell zu lösen, zu Spekulationen und Fehlinformationen geführt habe. Diese Spekulationen und Fehlinformationen hatten seitens der Bevölkerung jedoch zu einer unwiderruflichen Zerrüttung des Vertrauens in die Staatsanwaltschaft geführt. Mit Bekanntgabe der offiziellen Todesursache am 4. April 2010 werden Lisette und Mauricio Guevara sowie die beiden Nannies, die sich bis zu diesem Zeitpunkt noch immer in Untersuchungshaft befanden, aus ihrem Arrest entlassen. Da die Ermittlungen in diesem Fall bislang jedoch noch nicht eingestellt wurden, werden Paulettes Eltern dazu angewiesen, ihre Pässe abzugeben, damit sie Mexiko-Stadt nicht verlassen können. Am 6. April wird der Leichnam der kleinen Paulette dann im Beisein ihrer Familie beigesetzt. Mit einer Ausnahme. Vater Mauricio glänzt auf der Beerdigung seiner eigenen Tochter mit Abwesenheit. Die Gründe dafür sind unbekannt. Zu einem späteren Zeitpunkt geraten Lisette und Mauricio, deren Ehe den Tod ihrer Tochter nicht überwunden hatte, in einen Streit um das Sorgerecht für die verbleibende Tochter, die siebenjährige Lisette. Letztlich wird das Sorgerecht der Mutter zugesprochen. 3 Tage nach der Beerdigung kommen dann auch die Ermittlungen zu einem endgültigen Abschluss. Die Staatsanwaltschaft, durch Alberto Babas vertreten, verkündet, dass der Fall jetzt, wo Paulette in Frieden ruhen kann, geschlossen und zu den Akten gelegt werde. Nur wenige Wochen später, am 25. Mai 2010, verkündet Alberto Babas dann seinen Rücktritt als Staatsanwalt des Bundesstaates Mexiko. Er begründet diesen Schritt damit, dass die Bevölkerung das Vertrauen in seine Fähigkeit verloren habe und dass er aufgrund der fortlaufenden öffentlichen Kritik und der wiederholten Fragen zur Transparenz seiner Arbeit keine effiziente Zusammenarbeit mehr gewährleisten könne. Der Fall von Paulette Guevara wirft bis heute tiefgreifende Fragen über den Umgang mit Ermittlungen, familiäre Beziehungen und die Rolle der Justiz auf. Trotz der intensiven medienwirksamen Berichterstattung und der vielen Spekulationen rund um die Todesursache der kleinen Paulette bleibt die Wahrheit über die genauen Umstände ihres Todes in vielerlei Hinsicht unklar. Viele Mexikaner befürchten, dass wohlhabende Eltern wie die Guevaras niemals verurteilt würden, während arme Menschen wie etwa ein Müllmann oder ein Gärtner, die als Sündenbock dienen könnten, möglicherweise zu Unrecht bestraft werden würden. Demgegenüber stehen jene, die dafür appellieren, den Eltern die Unschuldsvermutung zu gewährleisten, solange keine Schuld bewiesen ist. Denn ein Kind zu verlieren, das sei immerhin schon Albtraum genug.
Ja, krass. Ich weiß auch, was du meinst mit den Parallelen zu JonBenet Ramsey. Also ich meine, das ist ja offensichtlich quasi. Wir haben wieder ein Konstrukt, in dem die Eltern durchaus verdächtig erscheinen,
mhm.
in dem die Entlastung der Eltern durchaus sass erscheint.
Ja, mit wenig Grundlage. Es ist wieder diese wohlhabende, einflussreiche Familie.
Genau.
Ne, die Verbindungen zu den Behörden hat.
Dieses Entführungsszenario, was inszeniert werden soll. Oder, wir unterstellen jetzt, also, einfach ins Blaue gesprochen jetzt, ohne irgendwem irgendwas zu unterstellen.
Ja.
Was irgendwie hier auch so aussieht, als ob das auf Teufel komm raus inszeniert werden sollte, das Entführungsszenario. Mhm. Also, wie dieses Warten der Eltern auf ein Lösegeld, auf eine Lösegeldforderung.
Ja.
Also wirklich so ein richtiges Warten darauf, dass endlich irgendwas passiert, was halt darauf hindeutet, dass es halt eine Entführung ist irgendwie.
Ja.
Was ich übrigens aber weird fand, und ich gehe jetzt mal der Reihe nach durch, weil ich halt super viele Sachen irgendwie hatte, wo ich so dachte, wirklich jetzt? So? Und das fängt dabei an, dass ich so dachte, also ich meine, wir haben das jetzt oft auch im Text gehört, wie kann es sein, dass die Paulette nicht körperlich in der Lage war, alleine aus ihrem Bett aufzustehen oder alleine irgendwie, also sich alleine aus ihrer Schlafposition, wie auch immer, irgendwie aus dem Bett zu bewegen? Und wieso sind sich dort trotzdem alle einig, obwohl die Eltern auch, also die Eltern drängen ja dahin, dass das Kind entführt sein muss. Wieso sind sich trotzdem alle einig, dass das Zimmer kein Tatort ist? Also sind jetzt alles rhetorische Fragen, ne? Aber
ja,
das sind
ja.
die Sachen, die bei mir so aufgeploppt sind, wo ich so dachte, warum? Also wie kommst du auf die Idee, dass das kein Tatort ist, wenn du ein körperlich behindertes Mädchen hast, was de facto nicht in der Lage dazu ist, die Bewegungen zu vollziehen oder bisher nie war, die sie dazu bringen könnten, aus diesem Bett aufzustehen und selbstständig das Zimmer zu verlassen.
Ja, es ist halt so, was soll es dann sein? Ne? Also da verstehe ich auch irgendwie, dass man direkt an eine Entführung denkt,
ja,
jetzt
klar,
auch als
eben.
Elternteil, weil es gibt ja einfach
natürlich
keine andere Option.
Eben, das wollte ich auch unterstreichen damit.
Ja.
Ich finde es nur krass, dass es trotzdem so ist, dass es 9 Tage dauert, bis nach 9 Tagen wurde
fünf
die, ja,
Tage,
die Leiche gefunden. Ne?
5 Tage war der Tatort
5 Tage
nicht gesichert.
Und dann wurde erst gesagt, okay, ist vielleicht doch ein Tatort. Und in der Zeit laufen aber alle wild darum.
Ja, das ist halt der Punkt, wo sich der Staatsanwalt auch eingestanden hat, dass es Fehler gemacht, also dass Fehler gemacht wurden bei den Ermittlungen. Große Fehler. Ich verstehe aber auch irgendwie, also es ist auch wirklich komisch, wenn du so absolut keine Hinweise auf eine Entführung findest. Also es ist halt, du stehst halt wirklich mit dem Rücken zur Wand, glaube ich. Ne? Trotzdem sollte der Raum natürlich wie ein Tatort behandelt werden.
Ja, absolut. Ja. Du musst es ja schützen, was auch immer du noch finden könntest. So.
Mhm.
Hast du das Interview in dem Kinderzimmer gesehen von der Mutter?
Nein. Man muss auch sagen, die ganze Recherche hat auf Spanisch stattgefunden.
Oh, wow.
Weil es...
Also mit Spanisch und DeepL, oder?
Ja, weil es gibt tatsächlich nicht so unendlich viele Informationen auf Deutsch oder auf Englisch.
Ja.
Und ich habe mir das Interview zwar angeguckt, aber da ich kein Spanisch spreche, kann ich mich halt einzig und allein auf das verlassen, was ich sehe und sukzessive eben auf das, was die Medien und die Leute im Netz dann anschließend über dieses Interview geschrieben haben. Und das war in den allermeisten Fällen eben nichts Gutes. Das wurde wohl, dieses Video wurde wohl aber in spanischen Fernsehsendern zu gegebener Zeit ausgestrahlt, wodurch halt auch nochmal so ein extremer Druck in der Öffentlichkeit gegen die Mutter aufgebaut wurde und so.
Ja.
Was ich halt auch noch verrückt finde, du hattest eben angesprochen, dass Paulette ja so eingeschränkt in ihrer Motorik war und dass man sich halt fragt, okay, wie hätte sie sonst verschwinden sollen? Aber auch da fragt man sich natürlich, wie hätte sich so ein Kind in diese Position unter die Matratze im Schlaf wiggeln können. Vor allem, wenn wir uns daran erinnern, wie die Nanny sie gefunden hatte.
Ja.
Die Laken lagen ja noch ordentlich auf dem Bett. Sie konnte ja erst gar nicht sehen, dass das Kind nicht mehr da ist. Sie musste das Laken zur Seite, also wegschlagen, umschlagen, um zu sehen, dass Paulette nicht im Bett ist. Das heißt also irgendwie... Ja. Die Oberfläche des Bettes schien von diesem Schlafgewusel ja völlig unberührt zu sein.
Völlig unberührt zu sein, ja.
Ja, was auch irgendwie seltsam ist.
Auf jeden Fall, insgesamt. Also ich meine, zuerst denkt sich ja, drängt sich ja, nicht denkt sich ja, zuerst drängt sich ja die Frage auf, auch, du hast es auch angesprochen, war sie die ganze Zeit da? Weil, also ich habe jetzt vorhin nochmal gegoogelt, parallel. Und Leichengeruch kann mitunter sehr schnell auftreten.
Ja, das geht eigentlich super schnell.
Und deswegen ist es irgendwie super sus. Also das kann irgendwie nicht sein, dass sie da 9 Tage lang gelegen hat, ohne dass man sie gefunden hat. Und dass es keiner gerochen hat. Du hast von Leichenspürhunden gesprochen, die nichts wahrgenommen haben.
Ja, nicht ich würde nicht sagen explizit Leichenspürhunde, aber Spürhunde.
Oder Spürhunde, ja, aber also zumindest irgendwie Polizeispürhunde, ja. Ausgebildete Spürhunde. Ja. Ich habe mich halt gefragt, so, also auch da nochmal so witterungsverhältnismäßig. Wir sind in Mexiko. Wir sind in Mexiko im März. So. Und jetzt warte mal, bevor ich jetzt hier irgendwas Peinliches sage.
Aber es ist bestimmt warm.
Ja, warte.
Aber die haben bestimmt eine AC.
Sag mir mal bitte kurz, wo wohnten die nochmal?
Mexiko-Stadt.
Ja, ah ja. Mexico City, März. Ah ja, sind so, oh ja, nachts geht runter. Wow. Zwischen 28 und 9 Grad.
Ja, okay, aber tagsüber trotz, ich meine, ich verwette meinen Hintern darauf, dass dieses Luxusgebäude mit Überwachungskameras und allem eine Klimaanlage hatte.
Ja, safe. Auf jeden Fall. Und trotzdem, ich glaube, es hat trotzdem Einfluss.
Ja, das stimmt. Und du machst ja trotzdem keinen Gefrierschrank aus deiner Wohnung, sodass Leichen konserviert werden würden.
Nee, also das macht irgendwie eben auch gar keinen Sinn. Dann dazu kommt ja auch noch, dass das war übrigens auch so eine Parallele zu John Binet, wobei man ja jetzt diese Videos nicht kennt, ne? Und wir können uns das jetzt nicht anhören. Aber ich erinnere mich an diese Stimmen im Hintergrund, die halt whatever hätten sagen können, so ungefähr, ne? Aber es gibt ja angeblich diese Videoaufnahmen, wo eben die Polizeibeamten sagen, man hat sie totgeprügelt.
Ja. Das kann man sehen, das Video. Aber das ist eben das Video vom Leichenfund. Das,
Okay, da muss man sich wirklich
überlegen, ob man das sehen will. Ne?
Ja.
Also, muss Spanisch sprechen.
Ah ja.
Auch da wieder.
Ja. Ne? Okay. Also ich bin aus mehreren Gründen auf jeden Fall raus. Aber es gibt ja dieses Video und es gibt dementsprechend ja auch diese Hämatome und so weiter. Und du hast gesagt, der Pathologe hat gesagt, dass die blauen Flecken davon kamen, wie sie unter der Matratze lag.
Ja, genau. Also du hast ja Todesflecken bilden sich ja.
Genau.
Und die waren eben an den Stellen, wo diese Bettpfosten waren. Das ist,
okay, aber waren das denn dann jetzt? Moment, genau das ist ja die Unterscheidung, bei der ich mich frage, wie nehmen wir die vor? Waren das Totenflecken oder waren das Hämatome? Weil das ist ja ein großer Unterschied. Ob du, also wenn sie wirklich, du hörst ja auf zu bluten, das Blut hört ja irgendwann auf zu zirkulieren und Totenflecken sehen ja anders aus als blaue Flecken, die ein lebender Mensch hat, der sich irgendwo gestoßen oder einen auf die Nase gekriegt hat.
Das stimmt. Nee, also die Rede war von Todesflecken.
Okay, ja, okay.
Ja, der Fachbegriff ich weiß es jetzt gerade, ich habe es gerade nicht mehr parat, aber der schlaue Begriff für Todesflecken, das war der O-Ton.
Ja, okay.
Auf Spanisch.
Auf Spanisch.
Auf Spanisch.
Okay. Okay, gut. Also genau, das war einfach noch ein Gedanke, den ich hatte. Wenn wir jetzt von Hämatomen gesprochen hätten, das Blut hört ja im Todeszeitpunkt auf zu zirkulieren. Das heißt, auch die Hämatombildung ist ja nur begrenzt möglich, bis gar nicht. Also von klassischen Hämatomen, weil du halt da nicht mehr einblutest, wo du einen Druck bekommst. Das ist die Unterscheidung, die ich machen möchte. Das heißt, deswegen war mir jetzt ganz wichtig zu wissen, okay, waren es Totenflecken? Mein Gott, ich sollte was mit Sprache machen. Heute ist aber wild.
Ja, ob es Totenflecken waren oder eben Hämatome. Aber ich glaube es gibt ja Fälle, also tragischerweise, in denen Leute zu Tode geprügelt werden. Und ich glaube, dass es den Leuten doch trotzdem, auch wenn sie und relativ unmittelbar daraufhin sterben, deutlich anzusehen. Also ich glaube, insofern ist eine Hämatombildung schon auch möglich.
Ja, klar. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Aber ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt, wir reden ja jetzt von diesen, es tut mir so leid, dass ich hier so explizit bin, weil es geht ja letztlich um ein Kind und das ist super, super schwierig. Aber wir reden ja von diesem langen Zeitraum. Darauf wollte ich halt hinaus. Ne?
Ach so.
Mhm. Also, wenn du davon ausgehst, also die Frage ist ja immer gewesen, lag sie schon die ganze Zeit da oder nicht?
Mhm.
Wenn sie schon die ganze Zeit da lag, dann ist die Frage, wie, also ist das überhaupt noch bei den Witterungsverhältnissen, trotz Klimaanlage, ist das alles noch so erkennbar? Also ich halte es halt, also worauf ich hinaus wollte in a nutshell, ist einfach, dass ich es für unwahrscheinlich halte, dass das Kind die ganze Zeit da gelegen hat. Und dass das Kind nicht unmittelbar vor ihrem Fund irgendwann verstorben ist. Und das würde bedeuten, dass sie von irgendwem wahrscheinlich aus ihrem sozialen Nahbereich, weil es ja keine Einbruchsspuren gab, eben entführt wurde. Und das dagegen spricht natürlich, also entführt wurde und am Leben gehalten wurde, bis kurz vor ihrem Fund. Dagegen spricht natürlich wiederum, dass die forensischen Untersuchungen ergeben haben, dass das Kind anhand ihres Mageninhalts haben die es festgestellt oder was?
Genau.
Ne? Dass sie halt doch irgendwie da verstorben sein muss an dem Tag, als sie verschwunden ist oder kurz danach. Da habe ich mich aber gefragt, was sagt der Mageninhalt darüber aus? Also, weißt du, ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz.
Naja, ähnlich, sie muss kurz vor ihrem Tod noch was gegessen haben und das war nicht entsprechend zersetzt, also noch nicht so sehr.
Aber sie könnte doch auch Tage später was gegessen haben?
Auch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, ob es Unterschiede gibt, wenn, also ich denke auch die Nahrung verändert sich, abhängig, immer unverdaut im Magen, abhängig davon, wie lange. Sie, also eine Banane
Sinn.
Auf dem Küchentresen verändert sich ja auch.
Das macht Sinn.
Ne, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar, aber dann überleg mal, dann sind wir trotzdem wieder, sorry Leute, ehrlich, es ist wahrscheinlich echt inappropriate, aber wir müssen ja wirklich darüber diskutieren, was da passiert ist, ne? Also, dann müssen wir überlegen, was ist denn mit der Leiche in der Zwischenzeit gewesen? Wenn sie 9 Tage vorher verstorben ist, oder zumindest 8 oder so, bei den Witterungsverhältnissen, dann muss sie doch gekühlt gewesen sein. Und wie kommen dann die Totenflecken? Also, verstehst du, was ich meine? Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn.
Also,
weil, wie kommen dann die Totenflecken an die Stellen, wo sie quasi, also, weil du hörst irgendwann ja auch auf, Totenflecken zu entwickeln.
Mhm.
Als Leiche, sag ich jetzt mal so salopp, sorry.
Ja, aber die bleiben ja.
Ja, aber sie bleiben, aber du hörst irgendwann auf damit. Und der Gerichtsmediziner hat doch gesagt, die waren da, wo es logisch gewesen wäre, wenn sie so ziemlich an der Stelle gestorben ist, wo man sie gefunden hat.
Mhm.
Und das macht ja hinten und vorne keinen Sinn. Dann wird es ja wieder bedeuten, dass sie die ganze Zeit da lag.
Genau.
Das macht wiederum keinen Sinn, weil nichts angeschlagen hat, weil das niemand gemerkt hat.
Genau. Das, ja, es macht keinen Sinn, aber das ist halt eben, ne, das ist ja das, was wie der Fall abgeschlossen wurde. Es war ein Unfall, sie hat die ganzen 9 Tage über da gelegen.
Ja.
Es gab auch, wie gesagt, noch Theorien, wie gesagt, dass sie, dass Paulette von den Eltern, dass sie diese nur verschwinden lassen wollten, eben, weiß ich nicht, für irgendwas, Lösegeldforderung, keine Ahnung. Und dass sie eigentlich später wieder auftauchen sollte, nur dass irgendwas schiefgegangen ist und dass sie dann dabei gestorben ist. Aber auch da muss man sagen, 5 Tage lang war der Tatort nicht abgeriegelt. Dann gab es ein Zeitfenster, wo er abgeriegelt war. Und das heißt ja, dass man, wann hättest du die Leiche zurückbringen sollen und wieder in diese Position? Das macht ja auch vorne und hinten keinen Sinn. Das Einzige, was einen Sinn ergeben würde, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn nur ein Staatsanwalt schmieren kannst, kannst du auch einen Rechtsmediziner schmieren, dir die entsprechenden Befunde zu schreiben.
Es ist ja Fakt, dass in Mexiko Korruption kein kleines Thema ist.
Nee, nee.
Und wenn du dann noch eine Connection hast zwischen einer einflussreichen Familie und einem befreundeten Staatsanwalt, dann kannst du auch eine Rechnung aufstellen, von der du dann selber entscheiden kannst, wie das Ergebnis lauten soll.
Das ist so. Was ich auch super komisch finde, ich hatte dir auch Bilder gezeigt, die seht ihr auch auf Instagram, dass das Bett, dass diese Tagesdecke, die unter die Matratze gesteckt wurde und die Leiche verdeckt hat quasi, weshalb man sie nicht gesehen hat, dass die offensichtlich in den Tagen genau hinten an der Stelle auch bewegt worden ist, weil die vom einen Tag auf den anderen stand da an der Seite auch so eine Ecke ab. Und es gibt noch andere Fotos, wo du, wenn du von links so quasi unter diesen abstehenden Zipfel guckst, wo du sogar Füße siehst. Also es ist nicht so, als wäre das komplett verlegt gewesen. So. Auf der anderen Seite möchte ich mir wirklich nicht ausmalen, wie schrecklich es als Elternteil sein muss, wenn dein Kind verschwunden ist und du wirst beschuldigt, obwohl du es nicht warst.
Ja.
Das muss ich an dieser Stelle hier auch hervorheben. Natürlich. Also ich verstehe auch die Leute, die sagen, okay, hier im Zweifel für den Angeklagten, also ne, da haben die Eltern definitiv ein Recht auf eine Unschuldsvermutung. Aber wir können auch nicht von der Hand weisen, dass die Umstände extrem seltsam in diesem Fall sind, dass das irgendwo hinkt es, irgendwo muss eine Ungereimtheit sein, sag ich mal. Irgendwas passt da nicht überein. Und jetzt ist es so, dass sich die Bevölkerung das Gleiche dachte, auch nachdem der Fall noch geschlossen wurde, weshalb sich der stellvertretende Regionalstaatsanwalt Alfredo Castillo öffentlich in eine Fernsehsendung namens Punto de Partida gesetzt hat und die gängigsten offenen, ungeklärten Fragen beantwortet hat. Unter anderem die du auch gerade eben noch in den Raum gestellt hast. Teilweise wurden die Erklärungen auch schon in der Fallschilderung so ein bisschen aufgegriffen. Trotzdem würde ich dieses Frage-Antwort-Spiel zur besseren Übersicht jetzt hier gerne nochmal durchspielen. Und vielleicht klärt sich dadurch ja auch noch das ein oder andere. Magst du vielleicht einmal in die Rolle des Teufelsadvokat schlüpfen und mir die unten im Skript aufgelisteten roten Fragen stellen?
Gerne. Na klar.
Und ich gebe dir dann die Erklärung, die Alfredo Castillo damals im Fernsehen gegeben hat. Und dann gucken wir mal, ob wir mit denen zufrieden sind oder ob wir es immer noch komisch finden.
Machen wir.
Gut.
Okay. Warum wurde die Leiche nicht von den Hunden entdeckt?
Weil der verwendete Referenzgeruch von einer lebenden Person stammte. Zu diesem Zeitpunkt war das Mädchen bereits tot und verströmte einen ganz anderen Geruch. Hier. Okay. Aber das kleine Aber, dass das Laken für den Referenzgeruch für die Hunde ja aus dem Bett gezogen wurde, in dem die Leiche bereits mehrere Tage gelegen hatte. Laut der Unfalltheorie. Ne, das war jetzt mein Senf. Deswegen finde ich diese Erklärung so ein bisschen, weiß ich nicht.
Aber kurze Frage auch an der Stelle. Ich habe mich gefragt, kann denn die Ecke, also guckt euch die Bilder an, ne? Also wir haben diese verschiedenen Daten bei den Bildern. Kann es nicht einfach daraus resultiert haben, dass dort ein Laken entfernt wurde? Jetzt
natürlich.
War ganz blöd. Ja.
Natürlich, also das kann daran gelegen haben, dass da Leute drin geschlafen haben, dass die Nannys die Betten immer wieder gerichtet haben.
Ja.
Aber es ist halt komisch, dass trotz allem und dass sogar am Fußende das Laken bewegt wurde und dass gewaltsam ein anderes Laken aus dem Bett rausgezogen wurde, um es den Hunden zu geben, dass trotz allem die Leiche nicht gefunden wurde. Das ist einfach das. Ja. Seltsame, ja.
Vor allem, da hat man sie da zuletzt gesehen. Naja, gut.
Mhm. Also ich denke mir halt auch, gerade dieser Kindstod im Kinderbett ist keine Seltenheit. Und dann auch noch bei einem Mädchen mit Behinderung.
Ja.
So, das Bett nimmst du doch komplett. Ich würde jede Decke nehmen. Du suchst das doch auf Spuren ab. Du nimmst doch Proben. Ich würde die Matratze aus dem Gestell nähen. Alles. Aber gut, ist nicht passiert.
Ja. Warum verströmte die Leiche keinen Verwesungsgeruch, wenn sie erst am 9. Tag entdeckt wurde?
Wahrscheinlich, weil das Mädchen aus irgendeinem Grund nicht über die nötigen Nährstoffe, Substanzen wie Enzyme, in ausreichender Menge verfügte, um dieses Gas mit dem charakteristischen Geruch zu erzeugen. Das war O-Ton.
Das finde ich super sass.
Außerdem würde ein Kind in ihrem Zustand keinen Geruch abgeben wie eine erwachsene Person und auch die Art und Weise, wie jemand zu Tode kommt, spiele eine Rolle und die Laken, mit denen Paulette zugedeckt war, die hätten den Geruch zusätzlich noch überdeckt. Ich fühle mich an der Stelle nochmal verpflichtet, dazu zu sagen, dass das, was der Alfredo hier gesagt hat, nicht 100% der Wahrheit, also nicht stimmen muss, weil ich finde diese Erklärung wirklich extrem fadenscheinig.
Ja.
Und an dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass es ein bisschen seltsam ist, dass Alfredo Castillo, der diese Fragen öffentlich beantwortet ist, das ist der stellvertretende Regionalstaatsanwalt, aber nicht nur das, der ist auch ein enger Vertrauter von dem in Verruf geratenen Staatsanwalt Babas, der zurückgetreten ist. Mhm. Und warum wurde ausgerechnet...
Sowas kommt von sowas.
Ja, und warum wurde ausgerechnet dann Alfredo Castillo mit dem Fall betraut und nicht zum Beispiel Abraham Slava, der Staatsanwalt für Entführungsbekämpfung in der Region ist? Mhm. Ne? Also das ist auch wieder, warum nimmt man nicht mal wirklich eine ganz neutrale Person und lässt sie auf den Fall gucken? Die hängen ja alle irgendwie zusammen. Was, dann darf man sich auch nicht wundern, dass die Öffentlichkeit keine Ruhe gibt. Aber wir haben noch mehr Fragen.
Ja, zum Beispiel, warum wurde die Leiche nicht gefunden, obwohl mehrere Personen 4 Tage lang im selben Bett schliefen, das Bett bei mehreren Gelegenheiten gemacht und sogar ein Laken entfernt wurde, um den Geruch als Anhaltspunkt für die Spürhunde zu nutzen?
Wenn das Bett gemacht wurde, wurde es nur gerichtet. Das Bettzeug wurde nicht aufgeschüttelt, geschweige denn gewechselt. Die Besucher legten sich nur zum Schlafen in das Bett und machten aus Respekt vor dem verschwundenen Kind nur ein Minimum an Unordnung.
Mhm. Warum wurde ausgeschlossen, dass Paulettes Leiche erst in den Tagen vor ihrem Fund an den Fundort gebracht worden war?
Weil die Leiche bei der Durchsuchung der Wohnung an anderen Stellen nicht gefunden worden war, wurde sie im Bett ja aber auch nicht. Außerdem passten die Lividität und andere Druckstellen genau zu der Position, in der sie gefunden wurde, was beweist, dass die Position, in der sie gefunden wurde, die ursprüngliche Todesposition war. Hinzu kommen noch Urinspuren, die genau mit der Lage des Körpers des Mädchens übereinstimmten.
Ja, tipptopp. Mein Problem ist damit, dass es da gestunken haben muss wie Sau. Klimaanlage hin oder her, nach 9 Tagen.
Das aber ist die Enzyme.
Ja, naja, okay.
Die Enzyme.
Ich bin keine Rechtsmedizinerin. Okay.
Nee, aber die fehlenden Enzyme.
Ja, okay. Und warum wird behauptet, dass Paulette nicht unter Alkoholeinfluss stand, obwohl der toxikologische Alkoholtest positiv war?
Es wurden mehrere Untersuchungen durchgeführt, die verschiedene widersprüchliche Ergebnisse lieferten. Später wurde eine weitere Untersuchung von einem FBI-Experten durchgeführt, der zu dem Schluss kam, dass der im Blut gefundene Alkohol auf den Verwesungsprozess der Leiche zurückzuführen ist. Wir haben in unserem kleinen Exkurs über den Verfall einer Leiche eben zwar gehört, dass im Rahmen der Verwesung unter anderem Ethanol entsteht, vielleicht genug, um zu einem positiven Testergebnis in einem toxikologischen Gutachten zu führen, bei dem eben auf Alkohol getestet wird. Aber laut meiner Recherche wird Ethanol bei der Verwesung eigentlich nur in so geringen Mengen produziert, dass es keine Relevanz für ein toxikologisches Gutachten hat. Jetzt weiß ich aber eben nicht, ob sich diese geringen Mengen trotzdem irgendwie nachweisen lassen und ob die da nicht doch einfach pro forma zu Protokoll gegeben werden, nur eben keinerlei Aussagekraft haben. Wie gesagt, ich bin keine Rechtsmedizinerin, aber wir hatten schon oft Alkoholgehalt im Blut einer Leiche in diesem Podcast.
Und das war nie.
Ja, ich habe halt nie die Begründung gelesen, das liegt an den Verwesungsprozessen. Habe ich noch nie gelesen. Aber
ja. Okay. Gut. Warum wurde Paulettes Pyjama im Fernsehen gezeigt, bevor sie gefunden wurde, obwohl sie ihn trug?
Amanda Della Rosa, eine Freundin von Lisette, schreibt in ihrem Buch Wo ist Paulette, dass es sich bei dem in Fernsehaufzeichnungen gezeigten Pyjama um den ihrer älteren Schwester Lisette, Little Lisette, handelte, da beide Mädchen immer denselben Pyjama trugen. Jetzt habe ich mich hier aber gefragt, warum sie diesen Pyjama in erster Linie gezeigt hat. Damit ihre Tochter besser zu identifizieren ist, eben anhand dieses Pyjamas, oder um an das Mitgefühl der Bevölkerung zu appellieren, weil in diesem Fall wäre es doch viel, viel sinnvoller gewesen, einen möglichst kleinen, ergo einen anderen Schlafanzug von Paulette in die Kamera zu halten, oder?
Also ich gehe da schon mit, ehrlich gesagt, dass ich dann vielleicht eher das Gegenstück zeigen würde.
Ah ja, also
würde,
den gleichen.
Wenn ich jetzt erstmal davon ausgehe, also wenn ich jetzt wirklich unterstelle, dass ich davon ausgehe, dass mein Kind entführt wurde, dann würde ich, also man zeigt ja auch mitunter bei, keine Ahnung, Formaten wie zum Beispiel Aktenzeichen XY oder so, dann werden die Outfits nachgestellt von den Leuten.
Ah ja, okay. Stimmt, das prägt sich anders
ein. Mitgehen. Also die Antwort finde ich okay. Das, glaube ich, ist eine recht natürliche und nachvollziehbare Reaktion zu sagen, okay, die andere Tochter hat auch einen Schlafanzug in der Farbe. So hat der ausgesehen.
Ja, das stimmt. Und sowas prägt sich natürlich besser ein als ein Gesicht oder so. Man weiß, ja, man kann sich das ja meistens super schlecht merken.
Und vor allem auch, also ich meine, Körpergröße ist halt wenig ausschlaggebend. Also dann einen anderen Schlafanzug in die Dings zu halten, um quasi nur zu demonstrieren, dass das Kind klein war. Das ist klar, da hast du recht, das macht was mit dem Mitgefühl. Aber es bringt ja nichts für die Ermittlungen, würde ich jetzt denken. Ja. Also ich glaube, da ist es sinnvoller, quasi das Outfit zu zeigen, in dem das Kind verschwunden ist.
Okay, so. Gehe ich mit, du hast mich überzeugt. Ich auch, ich gehe mit dir mit.
Wunderbar. Warum wurde der Fall als Unfall ohne Haftung abgeschlossen und nicht als Unfall mit Haftung für die Eltern und oder die Kindermädchen?
Weil die Eltern nach dem Todeszeitpunkt und nach ihren Nachforschungen nicht bemerken konnten, dass ihre Tochter in dem Spalt zwischen dem Bettgestell und der Matratze eingeklemmt war, da dies während der normalen Schlafenszeit geschah. Hier liegt also keine Vernachlässigung der Aufsichtspflicht vor.
Also
wenn
das,
es wirklich so gewesen ist, fair
wenn
point.
Wenn es so gewesen ist.
Ja, ja. Genau. Du kannst nicht als Elternteil jede Nacht wachend am Bett deiner Kinder sitzen. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, und das war das. Um das nochmal so ein bisschen einzuordnen. Potenzielle Verdächtige wären zum einen die Eltern oder und oder die Nannies aufgrund widersprüchlicher Aussagen, seltsamen Verhaltens, einer geringen Kooperationsbereitschaft mit den Ermittlern, was die Ermittlungen wiederum erschwerte. Dann haben wir das Briefing der älteren Tochter durch die Mutter, dass sie
stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt. Das ist natürlich auch äußerst schwierig.
Ja, ja. Und der Vater, der erst sagt, er würde was wissen, aber er hätte Angst, selber in den Knast zu kommen und würde das nur sagen, wenn es einen Deal gibt.
Ja.
Ne? Und der dann auch noch hinterher nicht auf der Beerdigung seiner eigenen Tochter erscheint. Ja. Das sind auf jeden Fall alles seltsame Umstände. Dann in puncto Ermittlungen, die fehlende Transparenz und schlechte Kommunikation mit der Öffentlichkeit seitens des Staatsanwalts Babas. Insbesondere im Hinblick auf die Todesursache, die sich ja plötzlich vom Mord zum Unfall gewandelt hatte. Und natürlich, dass dieser Tatort einfach nicht anständig gesichert und als Tatort behandelt wurde. Dann haben wir den Korruptionsverdacht.
Ja.
Ne? Und die Tatsache, dass alle strittigen Fragen letzten Endes zwar vom Regionalstaatsanwalt Alfredo Castillo beantwortet wurden, aber eben damit auch von einer Person, die in enger Verbindung zu dem in Verruf geratenen Staatsanwalt stand.
Ja.
Und mögliche Motive könnten sein, eine Überforderung mit der behinderten Tochter seitens der Eltern oder einem Elternteil. Dann gibt es immer wieder die Theorie, dass die Familie wirklich Geldsorgen hatte und auf Geld durch Spenden spekulierte und deswegen auch diese Versessenheit auf die Entführung. Wobei ich frage mich, wie sinnvoll ist das? Dann müsste es wirklich eine Lösegeldforderung geben und dann müsstest du als Familie, die nach außen hin aber das Bild porträtiert, sehr wohlhabend zu sein, ja darauf spekulieren, dass Leute dir trotzdem Geld zukommen lassen, von dem du ja eigentlich sagst, dass du es hast. Deswegen weiß ich nicht, wie schlüssig das ist.
Mhm.
So, bin ich mir nicht sicher.
Also es ist ja, natürlich gibt das Ganze, also das tut dem Setting natürlich auch nicht ganz so gut, diese Gerüchte und so.
Ach so, du
um
meinst
Geld oder nicht Geld und ja.
Geldaffären, wenn sowas dann noch dazu kommt, dann hat es wieder ein Geschmäckle.
Genau, das macht es natürlich noch ein bisschen, das fügt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Salt hinzu, ne?
Mhm, das stimmt. Ja, und da spielt dann halt auch wieder diese Theorie mit rein, dass es irgendwie ein Plan war, Paulette nur vorübergehend verschwinden zu lassen und dass sie später wieder tauchen sollte, aber dass eben irgendwas fürchterlich schiefgegangen ist und dass sie eben vorzeitig verstorben ist.
Ja.
Aufgrund der Art und Weise, wie man sie versteckt gehalten hatte.
Ja.
Auch ein Unfall kann vertuscht worden sein aus der Angst heraus, dass es einem als Verbrechen ausgelegt wird.
Ja, klar. Das, ja.
Ja.
Wäre nicht das erste Mal.
Naja, aber auch bei JonBenet Ramsey wissen wir es nicht.
Nee, aber es hat mich natürlich auch wieder daran erinnert. Ne?
Ja, aber man weiß, Fakt ist, man weiß es nicht. Ja. Dann steht natürlich immer noch der Unfall im Raum. Vielleicht war es so, dass es einfach ein ganz tragischer Unfall war. Und ich glaube, die Entführung, die kann man aber ziemlich sicher ausschließen, weil welcher Entführer bringt eine Leiche zurück in ein in ein Haus, das unter Polizei, also das macht ja keinen Sinn.
Insbesondere auch, weil es ja wirklich gar keine Einbruchsspuren gab und so weiter. Mhm. Also
ja.
Also, ne? Und es ist niemandem was aufgefallen. Ja.
Extrem wenig Sinn. Was das komische Verhalten der Eltern und so betrifft, kann ich halt sagen, okay, es ist eine krasse Situation und du stehst unter Druck und ich kann auch verstehen, dass du ab einem gewissen Punkt, gerade da, eben dann, wenn du beschuldigt wirst, nicht mehr wirklich bereitwillig kooperierst mit den Ermittlern, weil du eben Angst hast, dass egal, was du jetzt sagst, dass es
und
gegen
weil
dich
du auch,
ausgelegt
ich glaube, du kannst auch eine gewisse Wut entwickeln bei sowas. Also,
ja,
100%. Oder so ein Trotzding oder so, dass du dann sagst, ja Leute, ihr habt sie doch nicht mal alle, ich habe doch nicht mein eigenes Kind um die Ecke gebracht.
Ja.
Ich arbeite mit euch nicht mehr. Wobei ich mir dann auch denke, sind Eltern nicht aufgrund ihrer Elternposition in der Lage, sich über sowas dann hinwegzusetzen? Rein gefühlstechnisch, weil das Interesse, das eigene Kind zu finden, eben doch noch im Vordergrund steht.
Ja. Ja.
Weißt du?
Ja. Ja, und warum dann überhaupt sowas sagen wie, ja, ich weiß, wo meine Tochter ist, aber ich sag das nicht, weil ich Angst habe vor Strafe und ich mache das nur, wenn ihr mir garantiert, dass ich keine Strafe bekomme.
Ja, ja, ja.
Manche sagen, das hätte er nur gesagt, weil er so unter Druck stand in dieser krassen Vernehmungssituation in diesem Hotel. Aber sagst du sowas, wenn da wirklich nichts ist? Nee, oder?
Ich finde halt insgesamt, es gibt so viele Plotholes in dieser Geschichte, wo man sich denkt, ey, das ist alles unlogisch.
Ja.
Irgendwie.
Ja. Und trotzdem fußt das alles halt auch wieder einfach darauf, dass das so eine erhabene Familie war nach außen hin, weil die Polizei hat voll darauf vertraut, das sind anständige Menschen und wir haben jetzt erstmal keinen Grund zu der Annahme, irgendwas Böses jemandem zu unterstellen. Ja. Deswegen riegeln wir den ganzen Ort nicht ab.
Ja.
Ja. Und dann hast du den Salat, ne? Also jetzt sind sowieso alle Spuren hinüber. Und ich finde es auch, aber auch als Elternteil, guck mal, die Mutter hat selber gedacht, es wäre eine Entführung gewesen oder hat selber gesagt, dass sie sich sicher ist, dass ihr Kind entführt wurde, dann lässt du doch nicht noch am selben Tag, an dem dein Kind verschwunden ist, eine andere Person in dem Bett, aus dem sie verschwunden ist, schlafen.
Ja, ja, total.
So weit musst du doch auch selber denken, dass dieses Bett in dem Moment dein wichtigster Beweis
ist. Selbst wenn die Polizei sagt, es ist kein Tatort oder es nicht als Tatort ausweist.
Richtig, aber ne, weil wenn ein Entführer ein Kind aus einem Bett holt, weil es selber daraus nicht aufstehen konnte, weil es nicht laufen kann, dann ist das der Ort, wo am wahrscheinlichsten irgendwelche Spuren, DNA-Spuren, Haare oder so gefunden werden können. Also es ist alles verwirrend. Und es gibt keine Antwort auf dieses, keine Lösung. Es ist wieder einer dieser Fälle. Aber wie gesagt, der schwirrte mir sehr, sehr lange im Kopf rum. Er hat mich sehr an den Fall JonBenet Ramsey erinnert. Und ich dachte, jetzt war es an der Zeit, den zu behandeln.
Vielen Dank dafür. Ich fand es super spannend. Ist mal wieder wirklich auch ultra mysteriös gewesen.
Mm.
Also es ist natürlich ein schweres Thema. Gerade bei Minderjährigen ist immer ein schweres Thema.
Mm.
Aber trotzdem super spannender Fall.
Ja, das ist immer so, was sagt man am Ende so einer Folge? Wir hoffen, euch hat's gefallen.
Ja, nee. Genau, kannst du nicht irgendwie, ne?
Nee, deswegen.
Wir hoffen, es war für euch auch irgendwie spannend und mysteriös und ihr konntet mit uns rätseln. So.
Ja, und wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Schlüsse, die ihr daraus zieht. Schreibt uns die auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich finde, manchmal ist es ja noch richtig ertragreich, wenn man da den Austausch findet, weil andere Menschen spinnen andere Plotgeschichten und kommen auf andere Ideen. Deswegen, auf Instagram findet ihr natürlich auch das ganze entsprechende Bildmaterial. Nichts Grafisches so, aber ne, dass man sich die Gegebenheiten so ein bisschen besser vorstellen kann. Und da gibt es dann Skizzen und was nicht alles, genau, damit man ein Bild von den Gegebenheiten, gerade auch des Bettes hat, weil es ist wirklich, wirklich komisch. Also ja, dann guckt euch das einfach an und ja, sagt uns auf jeden Fall, was ihr dazu denkt. Und das war's von uns für heute.
Yes.
Wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal in 14 Tagen am Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.